Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast Oh Schuhen mit der 75. Episode. Simon Buß auf der lauten Seite des Mikrofons gerade und derzeit noch etwas ruhiger der geschätzte und geehrte Kollege Amadeus Thüner. Grüß dich, mein Lieber.
Ich habe jetzt extra nichts gesagt, damit das auch passt.
Aber find ich irgendwann stark. Ich war kurz davor zu sagen, habe ich ihn jetzt mit irgendwas beleidigt? Okay, nee, grüß dich.
Ja, ich dachte, ich warte noch mal kurz, aber dann muss man ja auch anfangen zu reden, weil sonst schalten die Leute ja eventuell ab, das wollen wir ja nicht. Deswegen, hallo, auch von mir lieben Gruß. Na, wie ist es?
Ich kann ehrlicherweise gerade nicht klagen, muss aber gestehen, dass ich eine Frage recht brennend auf der Zunge habe, hat was mit einer Instagram-Story von dir zu tun, die ich gesehen habe. Und da ging es um die Chicago Bulls. Wie wir alle ja wissen, bist du nicht nur ein ganz großer Fan von The Last Dance, sondern auch ein leidenschaftlicher Basketball-Jersey-Sammler und jetzt offensichtlich auch ein Presseberichte-Archivar. Habe ich das richtig gesehen?
Das ist jetzt auch ein bisschen zu viel, ist gut. Aber du hast zumindest eine Sache richtig gesehen. Ich habe etwas wiedergefunden.
Oh, danke.
Ja, du hast richtig gesehen. Ich habe eine Sache wiedergefunden, die mir 1997 von meiner Großtante aus den USA zugeschickt wurde. Genauer gesagt, der Sonderbericht des Chicagoer Daily Herald zur 5. Meisterschaft der Chicago Bulls. Und ja, das habe ich halt eben auf dem Dachboden meines Elternhauses wiederentdeckt und war sehr froh drüber, weil ich schon fast dachte, ich hätte es irgendwie verloren. Mich aber im Rahmen von The Last Dance und der Beschäftigung mit dieser Dokumentation jetzt mittlerweile in der fast 80. Runde oder so, mich auf jeden Fall daran erinnert habe, dass ich so etwas irgendwo mal gekriegt hatte. Und ich habe mich damals sehr darüber gefreut und jetzt ebenfalls wieder, als ich es wiedergefunden habe, dass meine Großtante, die damals in der Nähe von Chicago gewohnt hat, mir das zukommen lassen hat, weil sie einfach damals schon wusste, was für ein großer Basketballfan ich war und auch bin. Und da mal durchzublättern und auch nochmal wirklich diese Fotos zu sehen, also gedruckt, im Rahmen eines Zeitungsartikels mit allen Informationen, natürlich aus der Sicht des Chicagoer Daily Herald, also sehr positiv geschrieben natürlich, ist einfach wunderschön. Also es ist eine sehr schöne Geschichte, die man sich da halt so archivarisch wieder auf den eigenen Dachboden legen kann, so ungefähr.
Da das Internet 1997 ja jetzt noch nicht in der heute existenten Form am Start war, um es mal kompliziert auszudrücken, wie hast du dich denn damals informiert, weil ich meine, klar, cool, eine Großtante zu haben, die einem sowas zuschicken kann, aber wie hast du das damals denn gemacht? Ansonsten, was waren so deine Quellen?
Also natürlich hat man sich das Sportfernsehen angeguckt, das, was es damals gab, ne? Jump Run und vielleicht auch ein bisschen was so im Sportstudio und ähnliches. Ansonsten ab und zu stand auch mal was in der Tageszeitung, weil ich meine, Detlef Schrempf gab es ja auch schon. Das heißt also, es gab eine deutsche Beteiligung in den USA und dann müsste ich lügen, aber ich glaube, man hat auf jeden Fall schon auch die Basket lesen können und natürlich die Bravo Sport. Also Bravo Sport hatte ich 97, lass mich kurz rechnen, hatte ich, glaube ich, damals im Abo geschenkt bekommen von meiner Tante. Man sieht also, meine Großtante schickt mir was aus den USA und meine Tante macht mir ein Sportabo, also alles sehr gut. Die wussten, was ich mag. Und so hat man sich dann halt informiert. Das muss es gewesen sein. Und dann natürlich ja auf dem Freiplatz, ne?
Klar, so die Gespräche, ne? Irgendjemand hat irgendwo anders noch gelesen, gesehen, gehört, da war immer gut auf jeden Fall auch noch an Informationen zu kommen.
Aber natürlich kein Vergleich zu heute, ne? Wo du halt einfach Twitter aufmachen kannst, Instagram, Facebook, whatsoever, du halt gefühlt 75 Podcasts zu dem Thema, YouTube-Sendungen und so weiter und da gibt's ja auch viel Gutes auf dem deutschen Markt oder auf dem deutschsprachigen Markt, also da kann man sicherlich viel, viel einfacher am Ball bleiben.
Eine wunderbare Metapher.
Oh, ich habe meine Momente, ey.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich finde es spannend. Ich habe mich jetzt gerade so sehr dafür interessiert, weil es mich tatsächlich auch sehr an meine Jugend erinnert hat und dann so beim zweiten Threepeat der Bulls, dass man da so ja so nah versucht hat, wie möglich dabei zu sein, aber es eben eine sehr limitierte Quellenzahl gab. Deshalb fand ich das auch ein bisschen...
Ja, definitiv. Aber gerade deswegen war dieser Moment ja auch so geil, als ich plötzlich was aus der Post gefischt habe. Also ich meine, natürlich Tage später, hat ja ein bisschen gedauert, bis das dann in Deutschland angekommen war, aber... Dann holst du das raus und bist, okay, was ist jetzt los? Geil, jetzt habe ich diesen Sonderbericht, so das sind, ich glaube, 5-6 Seiten gewesen, wirklich aus den USA bekommen. Da steht dann nochmal haarklein, ganz genau, wie das abgelaufen ist und so. Also das war schon echt sehr, sehr schön. Und naja, auch jetzt so für so einen Menschen wie mich, der so eine ganz leichte Sammelaffinität hat, sagen wir es mal so, halt sich sowas zur Seite legen zu können und sagen zu können, guck mal, das ist von 1997, das ist jetzt halt eben auch schon ein paar Jährchen alt und ist auf jeden Fall schön, sowas zu haben, beziehungsweise in meinem Fall dann jetzt wieder zu haben. Kommen wir zu dem, was wir heute an den Füßen tragen, Simon. What's on your feet today?
Ja, nachdem ich ja in einer der letzten Episoden schon von meinem grandiosen Umzugsfund gesprochen habe, dem Vans Slip-On, circa 20 Jahre alt, schönes, gutes, altes Checkerboard, habe ich auch heute dann einen Vans Slip-On gewählt, zur Episode passend und da in der Zusammenarbeit mit W-Tabs, das ist die Variante mit dem sandfarben, beigefarbenen Rauleder-Upper und der schwarzen Midsole.
Schönes Ding auf jeden Fall.
Ja. Auf jeden Fall, was trägst du?
Ich habe mir auch eine Collab rausgeholt aus dem Schrank und zwar einen Steve Caballero Half Cap zusammen mit Trap aus Hamburg. Shoutout an Richie Löffler an dieser Stelle. Und die haben zusammen vor einigen Jahren einen Schuh, also einen Halfcap, limitiert auf 200 Paare gemacht und haben den Safe Wilhelmsburg Banks genannt. Die Wilhelmsburger Banks sind ja ein auch über die Stadtgrenzen Hamburgs und auch über die Ländergrenzen Deutschlands bekannter Skateboard-Spot, der damals auf jeden Fall gerettet werden musste, sollte. Und in dem Atemzug hat Trap eben auch als Hamburger Skatebrand gesagt, so dem widmen wir jetzt die Möglichkeit, die wir hier von Vans bekommen haben. Sehr, sehr schöner Schuh, gute Story, 200 Paar limitiert und dementsprechend auch heute an meinem Fuß. Und wie man jetzt eben schon durch unser What's on my feet today erkannt hat, aber wahrscheinlich auch anhand dessen, was im Titel stand, geht die gesamte Episode natürlich auch um das Thema Vans. Wir haben uns für die 75. Episode mit der Historie von Vans und ganz speziell mit Blick auf diese Ikone namens Vans Oldschool beschäftigt und auch das ein oder andere Interview geführt, unter anderem mit dem Mann der Legende Steve Van Doren. Also eine ziemliche Ehre für uns, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Doch bevor wir hier durchstarten, natürlich an dieser Stelle auch der Hinweis, diese Episode ist in freundlicher Zusammenarbeit mit Vans als Advertorial entstanden.
Und wir beschäftigen uns in dieser Episode insbesondere mit der Frage, wie Vans und dabei ja hervorzuheben, der Vans Oldschool die Sneaker- und Skateboard-Culture nachhaltig geprägt haben. 1966 wurde Vans in Anaheim in Kalifornien von Paul Van Doren und seinem Bruder Jim Van Doren als Van Doren Rubber Company, kurz Vans, gegründet. Und das ist mittlerweile geschlagene 55 Jahre her. Hintergrund war der, dass Paul Van Doren einfach seinen eigenen Schuh herstellen wollte. Der Typ hatte eine Do-it-yourself-Mentalität. Der wollte machen, der wollte selbstständig sein, der wollte sich verwirklichen, der wollte gestalten und Schuhe an Menschen verkaufen, die er selbst kreiert hat. Und dabei eben nicht mehr Teil irgendeines Unternehmens sein, ja, sondern einfach sein eigenes Unternehmen haben, sein eigenes Ding durchziehen. Naja, nicht ganz eigen. Sein Bruder war nebst zwei weiteren Partnern noch mit dabei. Und so sind sie damals 1966 gestartet. Diese Do-it-yourself-Mentalität, die insbesondere Paul an den Tag gelegt hat, ist auch ja ein großer Bestandteil der DNA von Vans bis heute. Ein Beispiel ist die Customization, die zwar, ich würde mal sagen, grob in den späten 70ern, frühen 80ern erst so richtig Fahrt aufgenommen hat, aber eigentlich seit den Gründungstagen schon Teil der Geschäftsidee von Vans ist. Du gehst also morgens in den Store, suchst dir ein bisschen deine Farben und Materialien aus und Vans produziert dir genau den Schuh, den du dann abends auch wieder abholen kannst. So tatsächlich geschehen, der Legende nach, als eine Frau in den Laden kam und gesagt hat, so Mensch, Mensch, die Farbtöne sind alle irgendwie ganz schön, aber nicht ganz das, was sie sucht, woraufhin ihr dann gesagt worden ist, dann soll sie doch bitte mal ein Farbmuster mitbringen. Und dann würde man mit diesem Farbmuster den Schuh für sie produzieren. Und damit war Vans ja eigentlich eine der ersten Sneaker-Brands, die ihr eigenes ID-Programm hatte.
Was Vans ja auch gemacht hat, ist, sie haben ja auch teilweise einzelne Schuhe verkauft. Gerade für Skateboarder war es ja so, dass der hintere Fuß, der auf dem Brett stand, immer mehr belastet wurde, beziehungsweise halt eben auch der Schuh schneller kaputt ging. Und dann hat Vans auch kein Problem damit zu sagen, komm, ich verkaufe dir jetzt einen einzelnen Schuh. Glücklicherweise gibt's ja zwei Stands, also zwei Steharten auf dem Board, Regular und Goofy. Das heißt also, wenn man dem einen den rechten Schuh verkauft hat, wusste man, irgendwo gibt's da jemanden, der auch einen linken Schuh braucht. Von daher hat sich das ein bisschen aufgehoben. Aber Vans hat abseits der Geschichte natürlich auch den allerersten Skateboard-Schuh ever produziert. Die legendären Skateboarder Tony Alva und Stacy Peralta kamen um 1975 rum zu Vans und haben gesagt, hey, wir brauchen auf jeden Fall was Spezielles für Skateboarding. Und aus dieser Idee und auf Grundlage des Authentic, also dem Schuh, den es bei Vans ja schon gab, der bereits diese auch sehr griffige und daher für Skateboarding optimale Waffle Sole hatte, entstand dann der Era als Update. Also aus dem Authentic wurde der Era ein bisschen mehr gepolstert, zwei, drei Veränderungen und fertig war die Laube. Später konnte Vans dann auch den ersten Signature Pro Schuh verbuchen. Der war für Steve Caballero und ein High Top, aus dem später dann aber auch der bekannte und heute auch an meinem Fuß seiende Half Cap wurde, da viele Skateboarder mittels Teppichmesser und Gaffer Tape den Young Virgil Abloh ausgepackt haben und selbst so ein bisschen am Schuh rumbastelten. Ne? Also das war denen einfach zu hoch. Da wurde dann halt in der Mitte abgeschnitten, bisschen Gaffer Tape drumherum geklebt und dann war auch da die Laube fertig. Also somit erhörte Vans ihre Käufer und Käuferinnen eigentlich immer sehr gut und hat immer sehr stark auch ein Ohr auf der sogenannten Straße gehabt und dann halt überlegt, so was brauchen die, was können wir machen und wie können wir etwas schaffen, was halt im Endeffekt auch genutzt wird. Und dementsprechend war Vans halt also von Anfang an ein ganz, ganz großer Teil in dieser Skateboard-Industrie.
Vier der fünf Vans-Icons haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile angesprochen. Den Slip-On, den ich am Fuß trage, den Oldschool, um den es heute auch ein bisschen fokussiert gehen soll, den Era und Authentic, die beiden hast du gerade angesprochen, und dann gibt es noch den Skate High. Und ja, der Oldschool, den wir hier ein bisschen fokussieren wollen, der hat eine ziemlich spannende Geschichte vorzuweisen. Der wurde 1977 vorgestellt unter ja der Nummer 36, auch so ein Van Doren-Ding, dass man allen Styles, die man designt, Nummern zuordnet. Während der Era das Update zum Authentic war, war der Oldschool das Update zum Era. Und hat die heute so bekannte wie signifikante Welle auf der Seite. Manche sagen Jazz Stripe. Besser wäre aber eigentlich der Side Stripe. Und der Old School war im Vergleich zum Restschuh, der war aus einem Canvas. Da gab es auch zwischen Authentic und Era das Update auf so ein verdichteteres Canvas. Mit dem Old School wurde dann auf Leder umgestellt, das noch strapazierfähiger war. Dieser Streifen, den ich gerade angesprochen habe, dieser Side Stripe, war, ich glaube, das ist recht häufig Amadeus, oder? Dass Logos manchmal auch so eine kleine Kritzelei sind, die sich einfach über die Jahre ja, durchsetzt.
Das stimmt. Will
nicht sagen, dass die drei Streifen oder der Henkel von einem anderen Unternehmen, dass die jetzt weniger durchdacht wären, als sie vielleicht sind. Aber in dem Fall war es eigentlich bei Vans tatsächlich so, dass Paul Van Doren einfach nur so ein bisschen dahin gekritzelt hat und irgendwann gesagt hat, so Mensch, lass das doch nehmen, und über die Zeit wurde es dann zum unverwechselbaren Markenzeichen von Vans und ja, zu einem Erkennungszeichen auch weit über die Skateboarding-Szene hinaus. Vans hatte damit so auch ein bisschen so sein Alleinstellungsmerkmal und seine Sichtbarkeit als so ein bisschen der Rebel-Schuh und damit ja den Ausdruck von Individualität, den Wunsch nach Abgrenzung und das Ganze innerhalb dieser Skateboarding- und Surfing-Community in Kalifornien und dem damit verbundenen Punk-Rock-Image komplett aufgestellt in der damaligen Zeit.
Aber auch abseits von so Punk-Rock und Rock-Bands wie den Descendants oder den Circle Jerks, Ignite, Melancholin oder Slayer, wenn man dann mal in den Metal-Bereich gehen möchte, gab es auf dem Oldschool auch Collabs mit Musikern wie zum Beispiel Anderson Paak oder Tyler, the Creator, der kurz bevor er dann seine eigene Brand unter dem Dach von Converse eröffnet hat, ganz, ganz viel eben auch Vans Oldschool getragen hat. Und das zeigt eigentlich sehr gut, wie gut der Oldschool übergreifend für all diese Künstler und Künstlerinnen funktionierte, die sich eben selbst auch als Individuen begriffen und ja, wahrscheinlich auch einen gewissen Hang zur Rebellion und auch zur Kunst hat natürlich und vor allen Dingen auch zum Style. Und daher ist es natürlich gar nicht so ungewöhnlich, dass auch schon immer dieser kleine, feine Skate-Store aus New York namens Supreme auf jeden Fall gern gesehener Kollaborationspartner war. Also Vans hat eben unzählige Zusammenarbeiten in den vergangenen Jahrzehnten realisiert, generell aber eben auch auf dem Oldschool. Und da gab es Zusammenarbeiten mit Skater und Skaterinnen, Musiker, Musikerinnen, Designer, Designerinnen, so wie man es heute auch noch von vielen anderen Brands kennt. Eine Besonderheit bei Vans ist aber auf jeden Fall auch die regelmäßige Print-Kollektion, die sie rausbringen, also mit Franchises. Da gab es zum Beispiel die Peanuts, 1983 und auch 2017, also schon recht früh und halt eben zuletzt erst noch dann Star Wars 2014. Wir haben Disney auch in den 80er Jahren und auch 2015. Die Simpsons erst letztes Jahr und auch die Beatles waren 2014 dabei. Also einmal sehr querbeet und einmal durch alle Bereiche durch. Und in der Regel sind diese Kollektionen nicht nur unisex und für Kids aufgebaut, sondern halt eben auch auf den 5 Icons und wie gesagt eben auch sehr gerne auf dem Vans Oldschool.
Ich überlege gerade, während du da so die ganzen Jahreszahlen auch aufzählst, in denen Vans bestimmte Print Collection mit Franchises rausgebracht hat, wann mein erstes Paar Vans am Fuß war. Und ich glaube, es war 1997, vielleicht auch 96. Ich tendiere aber eher ehrlicherweise zu 97. Muss auch hier nicht weiter stören. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob ich es tatsächlich in Münster gekauft habe, bei Titus. Ich war... Oh Gott, jetzt kommen viel zu viele Erinnerungen hoch. Das ist witzig. Ich weiß, dass Kumpels von mir waren auf dem ersten Münster-Monster-Mastership, der nicht mehr in Münster stattgefunden hat, und zwar nach Dortmund verlegt wurde. Und ich glaube, das war 97, weil das war nämlich auch das Jahr, wo ich das erste Mal in Münster bei Titus war. Und ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, weil ich in dem Sommer eben auch in Frankfurt bei Railslide an der Hauptwache war, wo ich diesen Schnapper gemacht habe. Aber es gab auf jeden Fall ein paar Vans Skate High für 19 fucking Mark im Angebot.
Boah, das muss ich mir halt vorstellen, ey.
Auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, wie krass dieser Sale war, wie lang, keine Ahnung, gibt's ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Schuhe? Hat irgendjemand schon gesehen, dass der Karton so langsam dahin fault? Ich hab's nicht gesehen. Ich habe mir einfach nur gedacht so, fuck, das ist der größte Schnapper meines jungen Lebens. Und am gleichen Tag hat sich ein Kumpel von mir, wir waren so 5, 6 Freunde, die gefühlt den kompletten Sommer 97 skaten waren, und ein Kumpel hat sich noch die Cap 3 Signature Schuhe von Steve Caballero geholt, also nicht den Half Cap, sondern die ganz normale Low Cut Version. Und ich kann mich noch total an diesen Schuh erinnern, weil für mich war es was Besonderes. Er hatte, keine Ahnung, ob er Geburtstag hatte oder sonst irgendwas, er hatte auf jeden Fall die Kohle gehabt, auch für einen, keine Ahnung, wie günstig oder teuren Skateschuh, sich an den Fuß zu schnallen. Und den, was man, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, Amadeus, aber auch immer gerne getan hat, abends mit der Heißklebepistole wieder geflickt hat, damit es am nächsten Tag nochmal für eine Session gereicht hat. Und er hat sich dann eben noch für... in Anführungsstrichen nach Feierabend, also wenn das Skateboard weggepackt wurde und man dann abends noch vielleicht auf ein Bierchen in die Stadt gegangen ist oder sowas, hatte er halt dann diesen Cap 3. Und das war fantastisch. Und für mich war Vans damals so auch neben all den anderen Brands, die es gab, die Nummer 1 Skatebrand. Das war die Ikone. Das war für mich grandios, einfach zu sagen, so, ey, ich hab hier einen Skate High am Fuß und gefühlt, wie man mit ein paar Jordans vielleicht diese 2, 3, 4 Zentimeterchen höher springen kann, skatet es sich mit einem Vans Skate High, auch diese, keine Ahnung, der Ollie geht nochmal 2, 3, 4 Zentimeter höher, der Grind sieht nochmal ein bisschen smoother aus, der Boardslide, ach, wie von selbst. Genau das ist so das, was Vans für mich in dem Moment im Sommer 97 vermittelt hat. Auch über die Zeit natürlich hinaus, als dann, keine Ahnung, so Anfang der 10er Jahre des aktuellen Jahrtausends so ein Authentic oder Era, gerade als dann diese Low-Pro-Modelle auch rausgekommen sind mit der etwas flacheren Sohle, so zum Hipster-Girl-Starter-Kit gehört haben, ist Vans für mich trotzdem immer diese authentische Skate-Brand geblieben.
Steve Van Doren, also der Sohn des Gründers von Paul Van Doren, hat mal gesagt, dass sich Skateboarder wie eben Alva und Peralta für Vans entschieden haben, weil sie nicht so teuer und eben auch verfügbar waren und man mit dem Schuh ja auch ein exzellentes Boardgefühl eben durch die Waffle Sole hatte. Und als ich Anfang der 90er Jahre das erste Mal auf dem Skateboard stand, da habe ich wahrscheinlich einen Turnschuh von Adidas oder Nike getragen, den mir meine Mutter für den Sportunterricht gekauft hat. Und auch ein paar Jahre später, als ich dieses Skateboard-Ding dann durchaus ernster meinte, gab es schon auch andere Companies, die spezielle Skateschuhe produzierten und der zu der Zeit vielleicht auch ein bisschen mehr Hype hatten, weil sie gerade die angesagten Pros unter Vertrag hatten. Aber Vans war immer ein Teil dieser Szene. Und so wie du es auch schon gesagt hast, Vans war immer schon da. Egal, ob man dann halt in den Titus Magaluk in der großen Pause durchgeblättert hat oder nach Münster in die Von-Stäuben-Straße fuhr, weil es dort den Titus Rollsport-Store gab. Also Vans war immer schon Bestandteil dieser Skateboard-Szene und als ich mich dann später nicht nur mit Hip-Hop, sondern auch mit der Hardcore-Punk-Szene beschäftigte, war Vans ebenfalls ein signifikanter Teil davon. Und dann hat es auch ehrlicherweise nicht ganz so lange gedauert, bis ich dann durchaus auch ein paar mehr Eras, Authentics, Skate Highs und Oldschools im Schrank hatte.
Der von dir gerade angesprochene Steve Van Doren hat mal gesagt, I grew up knowing what I wanted to do. I wanted to be like my dad. I wanted to make cool shoes and sell them to the kids of America. Heute ist Steve Van Doren Vice President of Events and Promotions bei Vans und, Zitat, Employee since birth. Und wir hatten die Ehre, mit ihm über den Vans Old School und die Geschichte der kalifornischen Skatebrand zu sprechen und wollten natürlich erstmal wissen, welcher der fünf Icons, über die wir hier schon seit einigen Minuten sprechen, denn eigentlich sein Favorite ist.
My favorite's always been the slip-on, okay? Because that's what I wear. And the reason why is that when I want to do a pattern, it shows the most on a slip-on because the whole front can be used that way. I like slip-ons, especially traveling the last, 15 years when you got to go to the airport and take your shoes off and put them back on instead of having to lace anything up. But I've always liked a slip-on just because it's easy on, easy off. In the last 7 to 10 years, the old school had passed by. The original Authentic was always the number one seller, and slip-on was number two. Number three was probably Era, then it was old school, then it was Skate High. And, times have changed with the side stripe being noticeable and got more popular. And the old school, again, was something that came out like 1977, and then followed by the Skate High. There was a mid for about a year, year and a half, and then the Skate High in 78. But those shoes there are iconic because of our side stripe that came about. It was like our second skate shoe. The first one was, the Era. The second one was the old school, and then the Skate High, and then followed by the Half Cab, which it has a 30-year anniversary coming up next year in 2022, when Steve Caballero took the full cab, cut it down. And that one has now been around for almost 30 years.
That's so crazy when you think about that fact that it was the first pro model. And now, like you said, next year, it gonna has his 30-year anniversary. And Steve Caballero, it's still riding. That's so crazy.
Riding, and he loves doing art. He loves playing music. He's out riding his motorcycle. So it's really, really rewarding to see. And he's a great, great spokesperson. He's a great person and stuff. We did a show last Friday called Vans Channel 66. So it's something that they came up with to do from Mexico City, New York, Chicago, and Los Angeles. We have a store in downtown Los Angeles. So the second floor is a set. So they asked if I'd like to do a Steve Van Doren variety show. I said, sure. So my first guest was Tony Alva. I had Catherine Acosta, who's our archivist, collector. Salman Aga, who's, we actually had a second pro model. Salman had 1994. And I'm doing Foot the Bill with Salman's Pizza and Easter right now, so I invited him. And I had John Cardiel 3 or 4 times playing, DJing with cool music.
Oh, that sounds like a lot of fun. Crazy. Tony Hawk is back on Vans. How did that evolve? And what exactly is his role at Vans? And how crazy was that to have that news out there that Tony Hawk is back on?
It's great because when we first got our first skate park in Orange 22-23 years ago, Tony was just going to start the very first video game. And we were able to work with him and let him use our skate park and work and design that. And he was always kind and having different Vans riders that were involved. And there's been like 2 different times over the last 20 years that we were very close to getting him back on, and things just didn't work out at those particular times. But the time was right. you know, like a year and a half ago, just before COVID, to get him, you know, back on, you know, our team and be part of the Vans family. And it's worked out very, very well. He's a great spokesperson, a great person. And 2 years ago, we got him to be a judge with the Park Series and travel around the world between, you know, announcing from Malmo or Paris or Montreal or Brazil. And, you know, now to have him with our team and skating and, you know, doing things from his ramp. It's been great.
Vans started in 1966. And Steve, you've been very young at that time, but not uninvolved, right?
We're very excited because today is the 9th. So we have 1 week from today, we're going to be having our 55th anniversary. So 1966 when my dad opened Vans, was coming up on our 55th year. And 1 week from today, on March 16th, 2021. So in 1965, it took a year for my father, Jim Van Dorn, Gordon Lee, to build the entire Vans factory. And then they opened up the first day on March 16th. And I was 10 years old in those days, and I worked in the factory painting anything that I could do. My brother Paul was a couple years older than me, was actually handier. He was a mechanic, and so he could help with, you know, machinery and things like that, where I was more of a, you know, helping hand, putting the bucket of paint in the sprayer for my dad to spray the outside. But me and my brothers and sisters rolled the inside of the whole building, about 15,000 square foot building. The early days, you know, I would, you know, go with my father when we would put in the first store. My brother would help build the racks, and I would too, and we'd put them in the store. We'd put rug down, we'd make displays, and then we opened up a store. And the next week, we'd do the same thing. Go weed the outside for a day, getting all the weeds and paint the outside of the building, and then put the racks in, paint the inside of the store, put the displays up, open the store up. I was more of a talker, so after we got the first three or four stores, my dad would be looking for the new manager, and at like 11 years old, you know, as time went on, I could, you know, sell shoes to the customers because I you know, like a parrot, I learned from my father, and whatever he did, I would do. Whatever he talked about, I would talk about. So, yes, you know, I do have 55 years in my let's say, manuscript for Vans is that I was there on day one. I'm still here in 2021, and very exciting to see the company where it's gone and grown and, you know, where we are today.
Did you never had a plan to do something else besides what your father did and keep the legacy going? Sometimes, you know, a kid is like, oh, I want to do something completely different. I have to be something completely different than my father or my mother.
Yep. Nope. Always wanted to do whatever my father was doing. And as I grew up and, you know, went to high school, I started to go to college for like 3 months, and they weren't talking about anything like what my dad would teach me and tell me. And I just said that wasn't for me. And then the next semester I tried again, and same thing. The professors were talking about this way and that way. That's not the way that we do business. So from those early days, you know, now I'm, you know, 18 years old, and that's what I wanted to do. And, you know, follow it through from 1966 to 1988, 89, when my dad sold the company, and, you know, seeing 24, 25 years of the company growth, and my dad almost losing everything 1984 when we went to Chapter 11, and then come out of that in 1988 where he, you know, a company came in to buy my dad out at $75 million, and he didn't owe a penny for him and Serge and Gordy. And to see him retire and go from almost losing everything in his life to my dad's 90, going to be 91 in another 4 months, is very rewarding to me. At that time, I didn't know what the new company was going to do. But I said, hey, if they want me, I'll go forward. And for the next 13, 14 years with a newer company, McCallum DeLue, I just do what I do. You know, I bleed Vans and help grow them from being a $50 or $60 million company to being a $300 million company by 2004. And that's when VF bought Vans. Same thing. A new company comes in, and I continued on with that company till today. 17 years from May of 2004 to now working with VF, which took us from $300 million not making any money to 2019. We'll hold off on 2020, kind of a crazy year. But 2019 going to be over a $4 billion company. And then the last year seeing the integrity with VF of taking care of all of our people around the world, all of our retail, wholesale, and employees, taking care of them during this pandemic, you know, 12 months that we're just coming up to right now, a year ago, a year behind us now, and, you know, still working full-time at Vans and doing what I've always been able to do, which is to kind of be the brand ambassador, trying to, you know, repay back skaters, surfers, snowboarders, BMXers, motocross, music, art that we've kind of created as a culture, and thanking them for in the early 70s with skating surfers and stuff that have always been our people. Again, still happy to, you know, be working at the same firm that my father started. And it's been a lot different for the last year because I haven't been able to travel. I haven't been able to do any events. And so that's a little frustrating. But I got my second vaccine, so I'm all vaccinated up because I'm over 65.
Oh, that's good.
Yes.
When and why became skateboarding relevant for Vans?
In the mid-70s, they adopted us. Tony Alva and the Dogtown you know, gang were coming into our Santa Monica, Culver City stores, which are just, you know, west of Los Angeles. And they were coming in buying our shoes because they found out that our shoes being a really thick, pure crepe bottom with a waffle sole was really good for wear. And the canvas was a lot stronger than other canvases that were out there. And eventually we did leathers. But they liked our shoe for the board feel and the grip, the pure crepe rubber on their grip tape on the boards. So they started coming into our stores, and then we started supplying shoes to people like Tony and Jerry Valdez and Brad Bowman and Stacy Peralta's and, you know, the different Dogtown skaters. So we started supplying shoes to them. Eventually we used Stacy as our very first person that we actually paid a pro to wear our shoes. He got $300 a month. Tony was our first person we kind of gave shoes to, but he was kind of becoming a rock star at that time, so he'd have your shoes on today and some others the next day. Today in 2021, for the last, you know, 3.5 decades, he's done nothing but, you know, just Vans and stuff. But and he's a good friend. And but they adopted us, so I looked at it as they gave us purpose, and the surfers were the same thing, because skaters and surfers were kind of the same element as you know, in the morning they'd be surfing, in the afternoon they'd be skating. BMXers came on in the later 70s, and they liked our shoes too because it gripped their pedal really well, and it wore really well, and we could make colors for their team colors that they had, where skaters didn't have teams. It was just individuals, so they could make their shoes custom and make them any flair of colors that they wanted with the authentic or the era. Eventually, old school, skate high, half cab, slip-ons. But they gave us purpose, and we've never gone to football, basketball, baseball, soccer. We've always been core sports, skateboarding, surfing, snowboarding about 25 years ago, you know, BMX. And again, you know, those were our beginning roots. Our first, let's say, 10 years was just getting the word Vans and shoes that they wore well. We didn't advertise. And then from 75, so to speak, on, in 1976, we came up with the first skate shoe, which had the heel label Vans off the wall. And that's kind of was our purpose, and we've stuck to that. We've stuck to that, and again, adopting that skaters liked art, they liked music. So as time went on, skaters would be doing art, or else they'd be musicians, and then that passed on. And then in the mid-90s, the Vans Warped Tour started to tour around the world. And that got us, you know, more into the genres of music. And the last, you know, 2.5 decades, you know, supporting art and street culture and stuff is how we kind of came up to our four pillars. But action sports through skateboarding and surfing were the original foundation and our purpose for creative expression.
You already mentioned the Warped Tour. From your point of view, what was the best idea Vans had besides making footwear?
You know, over the years, it's been great to, you know, start and do events, as it's called, the, you know, Vans Triple Crown, which we did 7 events, 3 of them each year. And then from there to going to do special events like the Vans Pool Party, Downtown Showdowns, which we did for 5 years here, and then 4 years over in, you know, Germany and Holland and England and France. The thing is that, you know, creations, you know, starting in 1996 by having the Vans Warped Tour and getting to, you know, travel around the world and get our brand known there, I thought was one of our best marketing things we ever did. There's no question about it. Seeing 500,000 young people now that we finished 25 years and stopped that. And then the COVID, you know, came. And so things like the House of Vans 12 years ago, starting in Brooklyn, and then being able to get one over in London. And now we have one in Chicago, and we have a location in Mexico City, has never opened up because of COVID, but they're doing the Channel 66 from it. But, you know, just to be able to see, you know, the business that my dad started, and he's doing a book right now. It's coming out in a month, and it's called Authentic by Paul Van Doren. It's his life story about how he grew up and worked for a shoe company in Boston area for 20 years, moved to California for them for a year, quit, and then started Vans, and then was part, you know, grew Vans for 24 years, and then he retired and went on to living in Kentucky, raising horses, and coming back after like 30 years and moved back to California, and I've brought him to over to Malta for a meeting, and then into Milan, into Stavio where the headquarters are, so people could meet him. Doing the Van Doren projects is something that we started 3 years ago, where we get 225 people from that work at Vans, from all different departments, from finance to marketing, merchandising, sales, retail sales, wholesale. Getting about 225 people each year together from all around the world, and we call it the Van Doren Project, and getting them to hear our designers talk, but hear my dad. We have a 2-hour session called the Van Doren session, where my sister, my daughter, myself, and my dad are up there and just kind of telling stories to, you know, what we're going with COVID, and everybody's, you know, working on digital and working on Zooms and trying to make them a little bit more exciting each day. Today, after we talk here, I've got to end up at my office, which nobody's worked at yet for a year, but we're going to go down and take the 2 shoe cars, and my sister, my daughter, my niece, myself are going to be in the shoe cars and drive up to the front of the office, get out, go out to where we have a giant Vans bell, and we're going to have a cake with 55 years on it and ring the bell today and film that and then be able to play that on March 16th to try to celebrate 55 years for Vans in a COVID setting.
Yeah, the setting could be better, but it sounds like a really, really good plan, a nice plan, and a family thing, of course, which was Vans ever since. So, last question. You already teased a little bit of the upcoming things coming up in 2021, but maybe you've got some other information for us, what we can look for in 2021. So, please give us a little teaser about what's coming up.
Good. I also have another exciting thing that as my dad was writing his book for the last 2 years, which is out on right now pre-sale on like Barnes and Noble or Amazon, Doug Palladini, the Vans president, global president, hired Doug Prey, who's a director and a great director. And Doug Prey has been working about a year and a half now on the Vans family, Paul Van Doren family documentary. And that's going to be out this year. So we've got a great, not just a book that my dad wrote, but we've got a documentary about my dad, his story, and it's all going to be on film. It's awesome. And, you know, during COVID time, everything's locked down. But we, you know, we're March, April, May, June. The director was working on things from every picture, video, anything that I've had from the past, talking to my dad, interviewing my sister, my other sister, my brother, my mother, my daughter, me. And then he wanted to get my dad back to Boston where his roots were. So his original house was there. We went and saw my dad's sister, my aunt. She told some stories. My dad's best friend, 91 Murph, the two guys out on the baseball field where they used to play ball, the racetrack my dad used to go to, the pizza place that we always went to. We went there, interviewed there. We went all around Boston, different things that are in this documentary. But story about Van's documentary is going to come out this year. So you're kind of the first to kind of know, except for the inside people here and stuff. But it's going to be very exciting. And I really look forward to that. I'm looking forward to the day they let me get out of California. My left foot's been nailed to the ground. I'm going in circles. I got my shots. I want to go. I want to get in the motorhome. I want to get out of California. Let me go to Phoenix. Let me go to Arizona. Let me get out to New Mexico, Texas, then over to, you know, Oklahoma, work my way to Atlanta, go down to Florida, work my way up the East Coast, you know, and go to all the different cities there and stuff. So the motorhome's gassed, ready to go, and I'm just anxious to go. As soon as I do that, then I want to get, you know, maybe it's going to be September. We can all of a sudden get in a plane and fly back over to Europe and then eventually get back over. I sent over 15,000 hats to our factory in Vietnam because I'd never been to this particular factory, and I was going to hand them out and, take, again, the posse with me, all of our legends and stuff, so we can film over in the factories over in Vietnam, you know, get over to see some of the new stores in Tokyo. The Olympics are coming up this summer. I don't know if they're going to let any people in there or not, but I'd sure love to watch skateboarding from there. We're not sure about events. Like, we have an event called the Vans U.S. Open of Surfing in Huntington Beach in late July and August. Still don't know if that's going to be available to do this year or not, but I'm hoping toward, you know, the beginning, end of summer, beginning of fall, we can start doing our events again, because it's just something that is our DNA, and getting the athletes out there. We did a digital surf event over on the North Shore of Hawaii, where we had surfers get with their videographers and enter the three waves that we always do, which is Haleiwa, Sunset, and Pipeline. And it was very successful. We were able to pay over $200,000 in purse money out to surfers when you're not normally able to have an event. But that's why we do Foot the Bill, helping small businesses early in the pandemic. And now we just started it up about a month ago, too, trying to help small businesses around the U.S. right now.
Yeah, so fingers crossed that we can get out of this pandemic very soon and very healthy, of course. Steve, many thanks for taking your time. It was a real honor to talking to you. And hopefully we're going to see each other face to face when you're in Europe or when we've got the opportunity to come to the U.S. Many thanks that you're taking your time and have a great day.
My pleasure.
Ja, wie Steve Van Doren ja auch gerade erwähnt hat, ist der Oldschool ein Klassiker und damit natürlich auch Teil der vier Brand Pillars von Vans. Und die sind Action Sports, Music, Art und Street Culture. Und derlei hat man ja auch über die Jahre immer wieder unter Beweis gestellt, unter anderem ja auch mit der Vans Warp Tour, die eben genau diese vier Brand Pillars als Event vereinte. Vans war also nie einfach nur eine Marke, eine Brand, die sich einer Kultur anbiederte und gesagt hat, so, ja, ich wäre gerne mal ein Teil davon, so kauft uns, weil wir sind ganz, ganz super, sondern sie waren immer Teil der Kultur. Das heißt also, wenn du was mit Skateboarding am Hut hattest, wenn du was mit Action Sports generell am Hut hattest oder mit Music, gerade halt was Punkrock anbelangt oder eben dann auch mit Art und Street Culture, dann war Vans eben einfach ein Bestandteil und für dich eben auch relevant. Du konntest dich damit abgrenzen, beziehungsweise gleichzeitig innerhalb dieser Abgrenzung zum Mainstream wiederum einer Subkultur zuteil werden. Und das hat Vans eben auch geschafft. Und sie verstanden sich auch immer als Marke, die genau diese Kultur prägen wollen und eben auch im Dialog stehen wollten. Dementsprechend war halt auch klar, dass man, wie auch eingangs schon mal besprochen, Skateboardern zugehört hat, wenn sie in den 70er Jahren in den Vans-Store gegangen sind und gesagt haben, hey, so dieser Authentic ist zwar ganz toll, aber wir hätten gern doch noch mal ein bisschen mehr Padding und können man noch hier und ein bisschen da und so. Da hat Vans genauso zugehört, wie es heute auch eben der Fall ist. Also wie damals Stacey Peralta und Tony Alva das gemacht haben, so hat Vance natürlich auch heute noch ein Ohr auf den Straßen und in den Halfpipes der Welt. Und einer, der regelmäßig im Austausch mit der Brand ist, ist Chris Funner. Chris ist Pro-Skateboarder und seit 1998 auf Vans, was durchaus dafür spricht, dass Chris Fan der Brand ist und recht zufrieden scheint. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie wichtig Vans für Skateboarding und Skateboarding für Vans ist und warum Vans Understatement mit Style bedeutet. Chris, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Was zeichnet Vans für dich eigentlich aus? Wieso ist Vans für dich die Number One Skatebrand?
Für mich ist Vans die Nummer 1 Skatebrand, weil sie einfach vom Skateboarding kommen. Das ist ihr Ursprung und sie haben immer schon auf die Skater gehört, um denen halt auch Schuhwerk zur Verfügung zu stellen, wo sie ihr gutes Boardfeel haben und dabei auch super gut aussehen. Und ja, deshalb sind sie einfach für mich die Nummer 1 Skatebrand. Die Schuhe sind einfach super gut, perfekt geeignet zum Skateboardfahren, Boardfeel und genügend Support, aber ohne viel Schnickschnack rundherum. Einfach ganz clean.
Chris, was glaubst du denn, wieso hat Vans weltweit so einen hohen Stellenwert, insbesondere in der Skateboarding-Szene?
Ich finde, Vans symbolisiert einfach einen gewissen Style, verkörpert Freiheit. Ja, und es hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Also wenn man die vulkanisierten Sohlen in der Straße sieht, dann erkennt man das sofort, dass es halt, dass es sich um Vans-Schuhe handelt. Der signifikante Look ist schon so oft kopiert worden, aber nie wirklich erreicht worden. Und ich finde, es hat so einen großen Stellenwert in der Skateboard-Szene, wie ich eben schon erwähnt habe, weil es eben vom Skateboarding kommt. Der Ursprung von Vans-Schuhen ist vom Skateboardfahren und von der Surfkultur. Und sie haben halt immer schon auf die Skateboarder gehört, um Schuhe zu entwickeln, die sich halt bestens für Skateboardfahren eignen. Es hat sich halt aus Schuhen hat sich halt einfach ein gewisser Lifestyle das auch daraus entwickelt.
Ich hatte es ja eingangs auch schon gesagt, und für viele ist Vans hier Understatement mit Style und ebenfalls auch so das Sinnbild von kalifornischer Sonne und Skateboarding und Good Times. Welches Feeling hast du denn, wenn du morgens deine Favorite Vans anziehst, und welcher ist überhaupt dein Fave Vans?
Und natürlich verbinden viele Leute Vans mit der kalifornischen Sonne und Skateboarding, weil das auch einfach der Ursprung von Skateboarding ist. Skateboardfahren hat auch an der Westküste von der USA begonnen, wo halt auch einfach eine große Surf-Community ist. Und das hat natürlich auch Vans-Schuhe sehr beeinflusst von Anfang an. Und sie sind eben immer treu geblieben, haben immer auf die Skater gehört in der Schuhentwicklung. Und das zeigt sich halt auch in den Schuhen und hat eben den großen Wiedererkennungswert von Vans-Schuhen. Mein Favorite Vans-Schuh ist der Slip-On. Es ist einfach ein sehr schlichter Schuh und damit hat man ein sehr gutes Boardfeel und einen Support, weil für Skaterfahren ist es das Wichtigste, dass man sein Board halt einfach gut spürt. Und wenn ich runterschaue, durch das, dass es einfach keine Schuhbändel oder ja, einfach keine Schuhbändel hat, den cleanen Look. Das fühlt sich einfach gut an, wenn ich da runterschaue auf mein Skateboard und dann auch meine Slip-Ons dann sehe. Das hat einfach ein beruhigendes Gefühl für mich. Und die Slip-Ons ziehe ich halt auch zu feineren Anlässen an. Wenn ich mal zu einer Hochzeit gehe und mal einen Anzug anziehe, ziehe ich einfach meine Slip-Ons am liebsten dazu an. Die sind sehr bequem und sehen sehr gut aus. Da brauche ich ja keine teuren Versace-Lederschuhe kaufen, die mich drücken oder die ich erstmal ewig lang eintragen muss, bis die fein sind. Ich packe einfach ein neues Paar Slip-On aus der Box raus, schlüpfe rein und fühle mich sehr wohl und sehe einfach gut aus damit.
Vans ist also, und das finde ich, hat Chris in diesem Interview auch nochmal ganz gut rübergebracht, ein Lebensgefühl, weit definitiv, mehr als definitiv. Nur ein Produkt und tatsächlich für dich eine Möglichkeit, eine Identifikationsgrundlage darzustellen. Und damit muss man natürlich behutsam umgehen. Da geht es so ein bisschen als Company den schmalen Grat zwischen Never Change a Running System, aber auch, ja, Stillstand bedeutet den Tod und ein bisschen was ändern und ganz unverändert weiter geht's tatsächlich auch nicht irgendwie zu schaffen. Und um genau diesen schmalen Grat nicht zu verlassen, braucht es eben das angesprochene Fingerspitzengefühl. Und über dieses haben wir mit Dave Atkinson gesprochen. Dave Atkinson ist EMEA Senior Merchandising Manager für Action Sports und macht das von London aus. Und wir haben mit ihm über die Entwicklung gesprochen, die Vans in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat. Von Leuten, die ihre High-Top-Sneaker auf Mid-Cuts runtergeschnibbelt haben, hin zu einer Fat-Tongue- und Technikphase bis hin zu Slim- und Classic-Sneakern. Und auch wenn man es Vans auf den ersten und manchmal sogar auf den zweiten Blick nicht ansieht, auch Vans bleibt am Puls der Zeit und er sagt, we are still listening to skateboarders and what they need. Dave, thanks for taking your time. Vans evolved from a small family business to a multi-billion dollar company. How do you keep the balance in between revenue and growth in general and maintaining to be the cool and culturally relevant skate brand you are?
Vans may have evolved from a small family business, but even though the company is now much bigger, it's still a family business. Steve Van Doren, Paul Van Doren's son, and Shel Van Doren are still major players in the brand, and it genuinely feels like a family, just a really big one that now spans across the whole globe. In terms of staying connected with skateboarding, we're super fortunate that the brand always puts skateboarding first. Skateboarding gets priority over all the other categories because it's where we came from, and it's who we are. Without listening to skateboarders like we did with Tony Alva in the 70s, we never would have become a skate company. So we make it our duty to continue to listen to skateboarders and what they need. Skateboarding culture has always been super progressive. So by staying in touch with the scene and the skaters who make it, it helps us to understand and stay relevant as well.
What were the most relevant changes and challenges for Vans and skateboarding on the way to where the brand is at 2021?
I think one of our biggest challenges is staying connected to today's skateboarding. So much history in Vans skateboarding with the godfathers of skateboarding like Alva, Caballero, modern legends like Cardiel and Grosso and all our events. I think there's always been a risk of forgetting that skateboarding and skateboarders are always changing. Our history is very important to us, but we realized that today's skateboarders care about what you're doing now to contribute to skateboarding, not what you did in the past, however great it was. For example, skateboarding used to be an outsider subculture. Being rebellious was an important part of being a core skateboarder. But now modern skateboarding exists in the mainstream. It's even in the Olympics. And core skateboarders now place more significance on things like diversity and inclusivity rather than being rebellious. So I would say our biggest challenge is always making sure we understand what skateboarders want so we can help them and skateboard culture progress. Secondly, we have a challenge of awareness of our skate-specific product. With Vans being so big in fashion these days, many consumers, even skateboarders, see the familiar silhouettes of the skate old school or the skate slip-on, for example, and they don't realize just how much skate-specific tech is involved in these shoes. We make skate shoes that can stand up to any of the competition in terms of progressive features and technology. For example, our signature shoe, the Ave Pro for Anthony Van Engelen, is an incredibly advanced shoe. But if skateboarders don't know about it or haven't tried it, they'll still associate us with the classics. So it's something we considered with these new skate classics, as they're obviously packed with hidden technology. So you'll see updated checkerboard branding and the word skateboarding used across the branding to help skateboarders tell the difference between a classic and a skate classic.
And Dave, from a footwear standpoint, how did Vans develop over the past decades? How do you see the technical evolution of Vans, specifically in skate footwear? What does a skateboarder need in 2021?
Vans shoes have been designed for skateboarding from the early years of the brand. And since then, they've been constantly evolving. From as early as 76, Tony Alva and Stacey Peralta helped to design the era specifically for skateboarding. And the old school and the skate high came next in 1977 and 78. But But if we fast forward to today, skateboarding's changed so much. Alva obviously wasn't doing flip tricks that destroyed his shoes. Stacey Peralta wasn't jumping downstairs and getting heel bruises. Vans classics that they skated in are still skate shoes in a sense, but they're skate shoes of the past. Since the late 70s, there have been many stages of Vans skateboarding evolution, and almost all of them based on the direct feedback of skateboarders. For example, we introduced a signature shoe for Steve Caballero, but before long, the new wave of street skaters didn't want a high top anymore and were cutting down the shoes. So the half cab was born. One of the most iconic skate shoes of all time, and it turns 30 next year and it's still super relevant. In the late 90s, we had like our puffy airbag phase along with the rest of the industry. But then we flipped the skate shoe world on its head in 1999 by releasing what was considered at the time a super slim shoe, the Rowley Classic, because that's what Jeff Rowley wanted. And then he went on to win SOTY in that shoe the following year. More recently, though, around 2010, we introduced the Pro Classics. These introduced durability and impact upgrades to the classics for the first time. And these were a massive improvement and fulfilled the needs of skateboarders at the time. But this is now over 10 years ago and skateboarders' needs have evolved. So we went back to the drawing board. We delved into an extensive year of gathering insights of research and development. And we incorporated all of this into the new skate classics. What we found out is that the most important features of a shoe to a core skateboarder of 2021 is that it's extremely durable, it helps improve performance, and it's stylish. So for the new classics, this is how we met those demands. For durability, the shoes continue to use Vans DuraCap rubber underlays, but they take on a new shape, so they add flexibility, and they become more breathable, and they remove excess bulk to eliminate hotspots. There's a new two-part foxing, which features a heavier knurl texture on the toe bumpers, as well as Six Stick, which is a new longer-lasting proprietary gum rubber compound. Combined with new tread designs on the outsole, I mean, it's a lot, but this makes it the longest-lasting Vans skate shoe ever. For performance, the shoes have revised uppers, an all-new last for better heel fit with a molded heel counter, and locked in tongue straps for better control. The footbeds have been upgraded to a material called Popcush, which gives energy return and doesn't pack out, which helps keep your legs feeling fresh. And then lastly, the insides show that skateboarders still love the classic styling of Vans. So as well as sticking to the classic aesthetics of the five icons, so that's slip-on, authentic, era, old school, skate high, there are some small updates that have been made. So more undercut on the sidewall, a wipe on the sidewall, giving it a slightly vintage shiny finish, the two-piece foxing with a more distinctive knurl. So all these little details pay tribute to the original Vans USA made shoes. So even more kind of like heritage styling. I think really the thread that connects all of these questions is that the key to success at Vans is about listening and listening specifically to skateboarders. It's very much in our past and it's the key to the future as well. And it's important to us, obviously, making shoes, but it's also really important to us that it extends far beyond just our footwear. It includes our team, it includes our events, and basically all the ways that we can support the skateboard community.
What works is what works, hat Vans Pro und fucking awesome Boss Anthony van Engelen mal in einem Interview über Vans gesagt und ich finde es sehr, sehr schön. Außerdem kann man sich das, glaube ich, ganz ganz cool auf so eine Visitenkarte drucken auch. What works is what works, ne? Aber er hat damit natürlich nicht Unrecht. Dennoch hat Vans das Bedürfnis, mit der Zeit zu gehen und die technischen Möglichkeiten sind anno 2021 natürlich mannigfaltig. Also aus diesem Grund hat Vans die 5 Pro-Silhouetten, namentlich Old School, Era, Authentic, Slip-On und Skate High, über die wir ja jetzt auch schon die ganze Zeit sprechen, mit modernsten Tech-Features ausgestattet und auch ein zeitgemäßes Design-Update verpasst. Das bedeutet unter anderem ein neues Sohlendesign, bei dem eine sogenannte Six-Stick-Gummimischung für den besten Grip und längere Haltbarkeit sorgen soll. Die Dura-Cap hat auch ein leicht verändertes Design für eine bessere Atmungsaktivität und Haltbarkeit bekommen und Außerdem hat Vance die nach eigener Aussage fortschrittlichste Insole ever kreiert, die Dämpfung und Energierückführung garantieren soll. Und das ist ja für Skateboarding nicht ganz unwichtig. Das Foxing, also der Streifen zwischen Sohle und Upper, ist ebenfalls etwas höher gezogen worden und soll für bessere Haltbarkeit und einen Vintage-Look sorgen. Und außerdem verhindern Tongue-Straps das Verrutschen der Zunge und sorgen für ein besseres Tragegefühl. Und zu guter Letzt hat man auch ein wenig am Branding geschraubt, um die Classics von den Skate-Classics zu unterscheiden. Also ein wenig hat man an der ganzen Geschichte gearbeitet, ein wenig hier gedreht, ein wenig da gebastelt, ein wenig noch sich auf die Technologien 2021 fokussiert, aber es halt eben nicht übertrieben und plötzlich gesagt so, yo, der Oldschool sieht jetzt komplett anders aus. Trotzdem gibt's halt eben diese Unterscheidung und dementsprechend gibt es einmal die Classics und die Skate Classics. Und um diese halt dann auch eben so ein bisschen unterscheiden zu können, gibt es halt eben ein geupdatetes Vans Skateboarding Logo und auch das Checkerboard Tag. Die Classics sind dann so dementsprechend die Schuhe, die heutzutage auch eben in der Streetwear-Kultur, aber eben auch in diesem Lifestyle-Bereich angekommen sind. Und die Skate Classics dann halt eben ein geupdatetes Etwas, was man halt eben am besten auf Skateboarding münzen kann, beziehungsweise was man am besten aufs Board bringt. Das schließt das eine mit dem anderen nicht aus, ganz im Gegenteil. Aber wenn man halt eben ein bisschen häufiger auf dem Board steht, hat man auf jeden Fall mit den neuen Skate Classics die Möglichkeit, halt eben auch ein bisschen von der Technologie 2021 zu profitieren. Fakt ist aber, beide Styles sind Vans durch und durch. Also egal, ob man damit jetzt auf dem Brett steht oder einen entspannten Strandspaziergang macht, Vans bleibt Vans und der Oldschool bleibt Oldschool. Und das ist auf jeden Fall auch richtig so.
Ich finde es ganz schön, dass du den Strandspaziergang nochmal erwähnst. Das
nicht ganz unwichtig, finde ich.
Ja, absolut. Auch eine mehrfach angesprochene und aufgemachte Klammer in dieser Episode an. Vans ist eine kalifornische Brand und da denkt man dann, glaube ich, automatisch sehr schnell daran. Ich habe vor 8 Jahren mittlerweile auch Jason Mark mal interviewt und er hat auch in diesem Interview gesagt so, hey, ich trage natürlich super gerne Jordans und Air Max und weiß der Geier nicht was, aber Alter, es geht nichts über einen Strandspaziergang in einem Vans Era. Und das ist halt etwas, weshalb ich das besonders schön finde, dass du darauf auch irgendwie nochmal gerade hier eingehst. Vans Rolle in so einer modernen Youth Culture ist eine tatsächlich riesengroße. Von 19 Mark, ich sag's euch, günstig zu erwerbenden Schuhen unter der kalifornischen Sonne bis hin zu Good-to-Go-Schuhen für alle Skateboarder, BMXer, Alternative Rocker oder einfach nur Freunde von einem guten alten Snapback. Vans hatte und hat immer offene Arme für die, die Interesse an Action-Sports, an Kunst, Musik, Street-Culture haben und das auch irgendwie in ihrer Kleidung widerspiegeln wollen. Und auch 2021 ist da noch ein bisschen was Rebellisches drin. Und dabei geht es ja am Ende des Tages auch nicht um das Rebellische, sondern in der Streetwear zu zeigen, wofür man steht.
Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 75. Episode, bei der Vans-Episode zum Thema Oldschool mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Portal, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Oshun Podcast und unseren News Podcast O News dort abonniert, wo ihr Podcast am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Den Link dazu findet ihr in unserer Linksammlung. Und checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 300 positive Bewertungen hat Oshun schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. EMCBOOS schrieb vor wenigen Tagen: absolutes Pflichtprogramm für Turnschuhfreunde und Szenebegeisterte. Simon und Amma harmonieren wie Bud Spencer und Terence Hill in Höchstform, was einen förmlich Teil des Gesprächs werden lässt. Danke für all die Jahre, Oshun. Dafür vielen lieben Dank. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wer ist. Ich lasse das jetzt mal so offen an dieser Stelle. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.